Wir fahren jetzt weiter. Wir haben also gesehen, alle sind wach geworden, die Klugen und die Törichten. Und dann kommt die Frage, oh, wie geht's weiter? Die Törichten merken, sie haben nicht Öl in Reserve. Und da können die Klugen auch nicht helfen, denn die haben Reserve für sich. Das klingt irgendwie egoistisch. Aber es ist so, bei der Bekehrung, jeder muss sich selber bekehren. Man kann nichts tun für andere, was die Bekehrung anbetrifft. Man kann viel tun für die anderen. Aber es braucht eine persönliche Beziehung zum Herrn, ein persönliches zu ihm kommen, da kann man nicht Ersatz haben dazu. Und darum sagen die, nein, ihr müsst für euch Öl holen. Und nun, natürlich ist das Öl in der Bibel immer wieder ein Bild vom Heiligen Geist. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, aber wenn die törichten Jungfrauen die Namenschristen darstellen, wie kann es dann sein, die hatten ja auch schon Öl in ihren Lampen, nur einfach keine Reserve. Ja, der Heilige Geist wird in der Bibel dargestellt durch Öl. Und es ist so, dass der Heilige Geist durch das Zeugnis der Christenheit gewirkt hat über 2000 Jahre hinweg. Und da hat er gewirkt durch sein Wort. Also es ist ja so, wenn jemand überhaupt zum Glauben kommt, dann ist es, weil der Heilige Geist an ihm gewirkt hat. Schlagen wir auf Johannes 16. Da kündigt der Herr Jesus den Heiligen Geist an. Liest du, Christian, Vers 8.
Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht.
Jawohl. Also der Heilige Geist wirkt an einem Menschen und überführt ihn von Sünde. Und in dem Sinn hat ein Ungläubiger Anteil an der Wirkung des Heiligen Geistes. Aber der Heilige Geist wohnt nicht in ihm, aber der Heilige Geist wirkt an ihm. Und der Heilige Geist hat eben auch durch das Bekenntnis der Christenheit zu Jesus Christus und seinem Wort hat er gewirkt. Und das ist gemeint mit diesem Öl. Also alle, die sich zu Christus bekannt haben, haben damit ein Zeugnis abgegeben in diese Welt hinaus. Und das ist eigentlich die Sache mit der Lampe. Dadurch, dass man sich eben zur Bibel bekannt hat, durch 2000 Jahre hindurch, hat man sich gewissermaßen haben damit dieses Licht verbreitet, wie alle, die eine Lampe hatten. Aber ob jetzt der Einzelne wirklich bekehrt und wiedergeboren war oder nicht, das ist eine zweite Frage. Und wirklich, zum Beispiel hat ein ungläubiger Pfarrer gepredigt und jemand kam zum Glauben. Aber der Pfarrer war wirklich nicht bekehrt. Aber er hat das Wort Gottes vorgelesen. Er hat über das Wort Gottes gesprochen und der Heilige Geist wirkt und benutzt sein Wort. Und so hatte er eine Lampe, aber er hatte kein Öl mit dabei. Das ist der Punkt. Also, da können die anderen nicht für sie einstehen. Jeder muss sich selber bekehren. Und wenn er sich bekehrt, dann bekommt er den Heiligen Geist. Epheser 1, Vers 13 sagt, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, nachdem ihr dem Evangelium geglaubt habt. So kommt man eben zu dem Öl in den Behältern. Und nun das Traurige, die gehen hin, um zu kaufen, aber in der Zwischenzeit kommt der Bräutigam. und die Tür ist verschlossen. Und so wird das eben sein. Der Moment wird kommen, wo die Türe der Gnadenzeit zugeht. Und man kann das jetzt auch ganz genau sagen, wenn wir die Briefe dazu nehmen, wo auch das Geheimnis der Entrückung entfaltet wird, dann wird klar, nach der Entrückung werden die Menschen, die das Evangelium gehört haben, aber sich nicht bekehren wollten, die werden durch den Antichristen verführt werden. Da können wir lesen, 2. Thessalonicher 2, liest du, Christian, 2. Thessalonicher 2, ab Vers 9. Da geht es um den Antichristen, der nach der Entrückung der Gemeinde offenbar werden wird.
Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit.
Jawohl. Also da wird es zu spät sein. Solche, die das Evangelium noch nie klar gehört haben, werden sich noch bekehren können. Darum lesen wir in Offenbarung 7, dass eine unzählbare Schar aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen, die werden sich noch nach der Entrückung bekehren, die werden durch die große Drangsal hindurchgehen, aber errettet werden. Aber die, die es gehört haben, eben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie errettet würden, die werden verführt werden. Und das entspricht in unserem Gleichnis der Türe, die verschlossen wurde. Es gibt ein zu spät. So wie damals bei der Sintflut. Noah hat eingeladen, 120 Jahre. Aber der Moment kam, wo Gott die Türe verschlossen hat, 1. Mose 7. Und Hiob 12 sagt, Hiob 13, Vers 14 sagt, wenn Gott zuschließt, dann kann niemand mehr öffnen. Das war zu spät. Und hier auch zu spät. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch immer wieder betonen, wenn wir das Evangelium weitergeben, es gibt ein zu spät. Und darum sagt der Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Diese Verhärtung, die eben kommen wird, nach der Entrückung über die, die das Evangelium gehört haben und nicht angenommen haben, entspricht dieser verschlossenen Türe. Und der Herr sagt denen, die da anklopfen, ich kenne euch nicht. Und nun gehen wir weiter zum nächsten Gleichnis. Liest du Vers 14?
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Ja. Wenn wir da eine Parallele sehen zur Apostelgeschichte 8 mit diesem Simon der Zauberer, der wollte ja auch für Geld die Kraft des Heiligen Geistes oder irgendwie so kaufen. Und Petrus hat das dann, ja.
Nein, also das Kaufen von Öl hier ist ja positiv. Das kann man nicht in Verbindung bringen mit dem Zauberer Simon in Apostelgeschichte 8. Der da Geld anbieten wollte, um den Heiligen Geist vermitteln zu können. Ja, das sage ich. Genau, das ist der Punkt. Das müssen wir, dieses Kaufen, in Verbindung bringen mit, ich gebe die Stelle an, für die, die aufschreiben, und zwar Sprüche, 23:23. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Das heißt, wenn man die Wahrheit der Bibel oder die Wahrheit des Evangeliums bekommen möchte, da braucht es wirklich den Willen, dahin zu kommen. Und darum sagt der Herr Jesus auch, eben bemüht euch einzugehen durch die schmale Pforte. Das kostet etwas. Die Bekehrung ist nicht einfach eine billige Sache. Der Mensch muss sich bekehren wollen. Und dann geht es aber auch. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Und dann noch eine schöne Parallelstelle aus Jesaja 55, Vers 1. Da wird das auch klar, was dieses Kaufen bedeutet. Liest du, Christian, Jesaja 55, Vers 1.
Auf, ihr Durstigen, alle kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten.
Ja, also man kann Energie und eben Kaufpreis einsetzen für Dinge, die einfach nichts bringen. Muss ich nicht erklären, was das ist. Aber hier geht es darum, kauft ohne Geld. Und trotzdem, wie gesagt, kauft. Eben, es ist dieses Bemühen. Man muss sich wirklich bekehren wollen. Das ist entscheidend. Das kommt nicht einfach so über einen. Noch, ja, Moment, ja. Ja, da hinten. Ja. Also, das Schmücken der Lampen. Die alle schmücken dann ihre Lampen nach dem Mitternachtsruf. Das bedeutet Folgendes. Also, wer schon mit Öllämpchen umgegangen ist, der weiß eben, wie der Docht da runterbrennt, und nach einiger Zeit muss man den Docht wieder ein bisschen richten und wieder zurechtstutzen, und dann kommt das Brennen wieder voll und schön in Gang. Und dieses Schmücken meint quasi das Hantieren und Einrichten des Dochtes, so dass die Lampe wieder wirklich schön und klar brennt.
Könnte auch aber mit dazu gehören, dass das Lämpchen von außen schön geputzt ist, schön glänzt vielleicht, das Äußere?
Ja, natürlich. Es ist ja so, dass dann je nachdem, da kommt ein bisschen Öl rund auf der Seite, das kann man alles wieder zurecht machen. Aber die Hauptsache des Schmückens bei der Öllampe ist das neue Richten, auch Zuschneiden vom Docht, und dann kommt es wieder richtig in Gang. Gut, jetzt wollen wir aber weiterkommen.
Entschuldigung, ich habe noch einen Hinweis zu Kauf ohne Geld.
Ja.
Auf der letzten Seite der Bibel, Offenbarung 22.
Ja.
Wer da will, komme und nehme das Wasser, das Leben umsonst. Wir werden parallel.
Genau, also Offenbarung 22 wird auch eingeladen, das Wasser des Lebens zu nehmen, umsonst. Aber in Jesaja 55 macht klar, man kann ohne Kaufpreis kaufen. Und dieses Kaufen meint eben die Bemühung, den vollen Einsatz, um an das Richtige heranzukommen. Ja?
Zum Thema Kaufen, auch 1. Korinther 7, 23, ihr seid teuer erkauft, der Menschen erkauft,
ja gut, aber das ist wieder ein anderer Gedanke. 1. Korinther 7, Vers 23, da geht es darum, dass die Gläubigen erkauft sind. Aber hier geht es darum, dass sie das Öl erwerben müssen. Und das geht eben nur, indem man wirklich sich von Herzen bekehrt, nicht oberflächlich.
Aber in dem Kontext ist ja auch erkauft, ist ja für erkauft, nicht mit Geld erkauft.
Ja gut, dort wird dann aber gesagt, eben, ihr seid mit einem Preis erkauft worden, sagt 1. Korinther 6, Vers 18. Und dann weiter 1. Petrus 1, Vers 18, dass wir nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Aber diese Erlösung durch das Blut ist der höchste Kaufpreis, den es gibt. Aber das ist nicht das Gleiche wie jetzt hier mit dem Öl. Also da hat ja eben der Herr hat den Preis bezahlt. Und hier geht es darum, dass wir uns einsetzen, dass wir zu diesem Reserveöl kommen. Genau, es ist in beiden Fällen nicht eine irdische Bezahlung mit wirklichem Geld. Gut. Ja.
Was hat das für einen Sinn, dass Sie in der Nacht, wo kann man da kaufen, was steckt da
hinten? Da steckt folgender Gedanke dahinter, dass in der Bibel unsere Zeit heute gesehen wird als eine Zeit der Nacht. Römer 13 am Schluss sagt, die Nacht ist weit fortgeschritten. Ja? Und wenn der Herr Jesus kommen wird als der Messias, wird er beschrieben in Malachi 4, also sein Kommen als für Israel. Wenn er kommt für die Braut Israel, dann wird er kommen, Malachi 4 sagt, wie die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht. Dann wird Tag werden. Am Tag des Herrn wird es Tag werden. Und die Zeit jetzt wird gesehen als eine Nacht. Und darum, das 19. Jahrhundert mit dem Mitternachtsruf, das war Mitternacht und jetzt geht die Nacht noch weiter, aber sein Kommen ist nahe. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass es da um die Nacht geht und nicht um den Tag.
Die letzte Frage, die ich noch habe, bezüglich Vers 10. Geht es hier um diese Türe verschlossen zu Beginn des tausendjährigen Reichs, dass da niemand mehr rein kann? Oder geht es hier jetzt prinzipiell um die Entrückung der Gemeinde, weil es hier heißt, geht dem Bräutigam entgegen?
Ja. Also da geht es um den Zeitpunkt, wo die Gnadenzeit vorbei ist. Und das wird klar aus den Briefen, die Gnadenzeit wird vorbei sein im Moment der Entrückung. Für die Menschen, die das Evangelium schon gehört haben. Das sind eben die törichten Jungfrauen aus der Christenheit. Für die geht die Türe zu. Aber für solche, die es noch nicht gehört hatten, die werden sich auch nach der Entrückung noch bekehren können. Offenbarung 7, die unzählbare Schar. Gut, jetzt gehen wir weiter. Christian, Verse 14 bis 30.
Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann auch andere 5 Talente. So auch der, der die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr,
Ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein.
Danke. Also, hier spricht der Herr Jesus über einen Mann, der außer Landes reiste, um später wieder zu kommen. Für die Zwischenzeit gibt er seinen Knechten einen Auftrag, für ihn tätig zu sein, bis er wiederkommt. Nun, die Parallele ist klar. Es geht hier um den Herrn Jesus, der das erste Mal gekommen ist, aber dann weggegangen ist, außer Landes reiste, nämlich in den Himmel zurückkehrte, um später einmal wiederzukommen. Und nun wird hier die Zeit der vergangenen 2000 Jahren verglichen mit den Knechten, die bestimmte Geldwerte bekommen haben, nach ihren Fähigkeiten, und jetzt müssen sie damit arbeiten und sich für den Herrn, der weggegangen ist, einsetzen. Und nun sehen wir, da gibt es wieder 2 Gruppen. Es gibt nämlich gute Knechte, die auch gut damit arbeiten. Und dann gibt es diesen bösen, faulen Knecht in Vers 26. Und der ist nun wieder ein Bild von einem Namenschristen. Und die, die gut arbeiten, das sind echte, wiedergeborene Christen. Und wir sehen, dieser faule und böse Knecht, der kennt den Herrn Jesus gar nicht. Welcher wahre Gläubige würde sagen, Vers 24, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Der Herr Jesus ist kein harter Mann. Von ihm heißt es in Jesaja 63, 9, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Er fühlt mit und geht mit unserer Drangsal. Aber der sagt, ich wusste, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Also du eignest dir Dinge an, die dir gar nicht zustehen. Das kann nur ein Ungläubiger so etwas mit Gewissheit sagen. Wenn Zweifel kommen, ist etwas ganz anderes. Aber der sagt, ich weiß, du bist so. Und dann hat er einfach gar nichts gemacht. Das Talent vergraben. Nun, Talent, das ist eine Gewichtsangabe. Zu unterschiedlicher Zeit und in verschiedenen Kulturen wurde der Begriff Talent auch unterschiedlich eingesetzt. Also an Größenordnung, ein Talent, etwa 30 Kilo. Kann auch etwas mehr sein. Aber einfach, dass man die Größenordnung hat. Und dieses Talent ist jetzt die Frage, war das ein Goldtalent oder Silbertalent? Das können wir auch entscheiden, weil wir in Vers 18 lesen, der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nun ist ein Talent aber nicht ein Geldstück. Vor 2000 Jahren hat man das Talent berechnet als Wert 6000 Denare. Aber eben, das war ein bestimmtes Gewicht von Silber. Eine bestimmte Kilo Menge von Silber. Und wenn man hier übersetzt, das Geld, ist ein bisschen ein Problem. Das Wort im Griechischen bedeutet Silber oder Geld. Wie Französisch. Argent ist Geld oder Silber. Und je nach Zusammenhang merkt man, ah, das ist Silber, ah, das ist Geld. Und jetzt, weil es hier eben kein Geldstück ist, muss man übersetzen mit Silber. Und damit ist auch die Frage beantwortet, war es ein Goldtalent? Nein, ein Silbertalent. Jetzt kann man natürlich umrechnen, Silberwert heute im Moment, ein Kilo liegt bei ungefähr 645 Franken 50. Aber es ist so ein Problem, wenn man Löhne umrechnet. Auch heute in verschiedenen Kulturen. Wenn jemand in einem armen Land das verdient, was man hier verdient, dann ist plötzlich ein Reicher. Also das ist schwierig mit der Umrechnung und trotzdem können wir es. Der Denar, das hatten wir damals im Gleichnis in Matthäus 20 gesehen, war der Tageslohn für einen Arbeiter. Und nun ein Talent, umgerechnet 6.000 Denare, das sind also für Arbeiter 6.000 Arbeitstage. Das sind knapp 20 Jahre, genau. Wenn man den Schabbat jeweils als Ruhetag nimmt, ja. Und da gibt es also über 19 Jahre. Das ist schon im 20. Jahr. Damit man sieht, was das ausmacht. Und nun, diese Talente werden verteilt nach der Fähigkeit. Und jetzt verstehen wir auch, woher das Wort Talent kommt. Das ist ein Gewichtsmaß. Aber heute im Deutschen bedeutet Talent eine Fähigkeit. Aber hier wird es eigentlich unterschieden von der Fähigkeit. Das Talent wird nach der Fähigkeit gegeben. Das heißt also, Gott hat uns allen Fähigkeiten gegeben. Und das macht uns verantwortlich. Weil nach diesen Fähigkeiten, natürliche Fähigkeiten und auch geistliche Fähigkeiten, geistliche Gaben. Und je nach diesen Fähigkeiten gibt der Herr uns eine größere oder eine kleinere Verantwortung. Es gibt Unterschiede. Aber wenn wir mehr bekommen, dann sind wir auch mehr verantwortlich und werden mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Nun, wir müssen diese Unterschiede anerkennen und der Herr verteilt die Aufgaben so, wie er es gut findet. Nun, wir müssen mit all dem, was der Herr uns anvertraut hat, an Fähigkeiten und Aufgaben, ja, Fähigkeiten und Talente, müssen wir von ganzem Herzen für den Herrn einsetzen. 2. Korinther 5 sagt, dass wir nicht mehr für uns selber leben sollen, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Das muss unser Motto sein. Völlige Hingabe. Und wir sehen, wie da treu gearbeitet wurde. Einer bekam 5 Talente und hat weitere 5 dazugewonnen. Der andere 2 hat auch 2 weitere dazugewonnen. Aber beide haben 100% mehr. Nicht absolut, aber 100% mehr. Und dann sehen wir eben diesen bösen Knecht, der gar nichts macht. Und der schließlich in die ewige Verdammnis geworfen wird. Vers 30. Die äußerste Finsternis, Wein und Zähne knirschen, das haben wir schon in Matthäus 13 gefunden. Auch dort spricht der Herr Jesus so über die ewige Verdammnis. Das ewige Weinen. Schrecklich. Wir können vielleicht viel weinen auf dieser Erde oder in der Vergangenheit geweint haben, aber alle Tränen werden abgewischt. Das ist so wunderbar. Und der Herr sammelt alle Tränen in seinen Schlauch, lesen wir in den Psalmen. Er vergisst keine Träne, die wir geweint haben. Und er wird alle Tränen abwischen, sagt Offenbarung 21. Aber für die, die verloren gehen, ein ewiges Weinen. Schrecklich. Aber es wird also klar, auch da geht es um die Christenheit. Es geht nicht um das Thema, das Wiedergeborene, das Heil verlieren. Aber es zeigt, diese Zeit, die da bleibt, das ist die Zeit, die eine Chance ist, um alles für den Herrn zu geben. Und wenn wir eben den Herrn kennen, wie er ist, daran denken, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat, dann wollen wir auch alles für ihn einsetzen. Ist doch logisch. Und der Herr sagt in den schönen Beispielen, Vers 21, wohl du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu. Das war ja ganz viel. Also, ein Talent, 20 Jahre Arbeit, und er hat 5 mal 20 Jahre, könnte man sagen, an Wert bekommen, um damit zu dienen. Und der Herr sagt, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Und damit ist gemeint das tausendjährige Friedensreich. Also da wird Gott den Gläubigen aus der jetzigen Zeit, für ihre Treue wird er dann ihnen Herrschaft übergeben im tausendjährigen Friedensreich. In dem Gleichnis, das viele Parallelen aufweist von den Pfunden in Lukas 19. Dort bekommt dann einer Herrschaft über 10 Städte und der andere Herrschaft über 5 Städte. Also, Carlo, vielleicht kriegst du irgendeine italienische Stadt. Oder ein paar. Ja, der Herr wird das entscheiden, je nachdem, wie unsere Treue war. Aber wir werden ganz konkrete Regierungsaufgaben bekommen. Und jetzt ist klar, es geht also auch da wieder um Phase B und dann kommt Phase C. Das Reich Gottes wird hier genannt die Freude deines Herrn. Und auch der andere wird genannt guter und treuer Knecht, Vers 23, geh ein in die Freude deines Herrn. Und das müssen wir jetzt unbedingt zusammenknüpfen mit der Fortsetzung. Darf ich noch bitten, ab Vers 31 zu lesen. Das Gericht der Lebendigen.
Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete, und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling, und ihr nahmt mich auf. Nackt, und ihr bekleidetet mich. Ich war krank, und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis, und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte, und ihr gabt mir nicht zu essen. Mich dürstete, und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling, und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt, und ihr bekleidetet mich nicht. Krank und im Gefängnis, und ihr besucht mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig? Oder als Fremdling, oder nackt, oder krank, oder im Gefängnis, und haben dir nicht gedient. Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben.
Danke. Also, der Herr, der im Gleichnis in ein anderes Land geht und dann wieder zurückkommt, ist der Herr Jesus, der eben auch wieder zurückkommen wird, ein zweites Mal. Und dieses zweite Kommen haben wir hier in Vers 31. Er wird kommen in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm. Und dann wird er den Thron, den herrlichen Thron aufrichten hier auf der Erde. Und alle Nationen, die die große Drangsal überlebt haben werden, die wird er versammeln. Ein großer Teil der Menschheit wird in der Drangsal umkommen. Jesaja 13 sagt, ich werde den Sterblichen kostbarer machen als Gold von Ophir. Wenn der Tag des Herrn toben wird, da wird der Wert des Menschen steigen. Ich war in Offenbarung 6, lesen wir bei einem Siegelgericht, ein Viertel der Menschen kommt um. Und später bei den Posaunengerichten, ein Drittel der Menschen kommt um. Also das sind Dimensionen, bezogen auf unsere 8 Milliarden Menschen heute. Unglaublich. Aber es werden Menschen überleben. Gläubige, eine unzählbare Schar, sagt Offenbarung 7. Aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen. Aber auch Ungläubige werden überleben. Und dann werden alle versammelt werden, weltweit, nach Israel. Sie müssen alle eine Israelreise machen. Und zwar wohin?
Tal Kidron.
Wo steht das Tal Kidron?
Buch Joel.
Da steht aber nicht Kidron. Sondern?
Weiß es schon.
Ja, aber sag's doch. Ins Tal Josaphat. Das ist ein anderer Name für das Tal Kidron. Das hat ja noch mehr Namen. In 1. Mose 14 heißt das gleiche Tal das Tal Schawe und auch das Königstal. Ich weiß gerade, auf der Seite der Königsstadt, der Davidstadt vorbeigeht. Ja? Das Tal, das Königstal, das Tal Schawe und eben das Tal Josaphat, Joel 4. Und Joel 4 sagt, in der Zeit, in der Gott das Schicksal des jüdischen Volkes wenden wird, dann wird er alle Nationen versammeln ins Tal Josaphat und er wird dort sitzen und mit ihnen rechten über sein Volk Israel. Er wird also mit den Völkern abrechnen, wie habt ihr euch gegenüber Israel verhalten? Und es heißt dort sogar, weil sie mein Land geteilt haben. Oh, die UNO hat, also das war doch der Völkerbund, hat England den Auftrag gegeben, das Mandat für Palästina zu übernehmen. Und dann nach dem Krieg, 1921, hat England die erste Teilung von Palästina gemacht. Und da haben sie 77% den Arabern gegeben, anstatt ihr Versprechen an die Juden voll umzusetzen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat die UNO den zweiten Teilungsplan vollzogen. Und da wollten sie schließlich noch 12,7% den Juden geben von Palästina. Ja, zweimal haben sie das Land geteilt. Und da steht, ich werde sie zur Rechenschaft ziehen, denn sie haben mein Land geteilt.
Das ist ja schon zum Teil passiert. Dadurch, dass England die Hoheit über Commonwealth oder über die
Verlobung. Ja, natürlich, das hat alles Folgen gehabt für diese Nationen, die sich so für Israel negativ eingesetzt haben. Aber das volle Gericht kommt dann. Und der Herr wird also alle versammeln und wird da mit ihnen richten. Da, jetzt in unserem Abschnitt, geht es nicht um das Thema Teilung des Landes und überhaupt das Volk Israel und wie sie sich dazu verhalten haben. Sondern hier geht es darum, wie habt ihr euch gegenüber meinen Brüdern verhalten? Also, das macht klar, es wird nicht nur diese Fragen geben, die jetzt hier behandelt sind, sondern da wird alles behandelt werden. Aber hier haben wir ganz wichtige Beispiele, was der Herr zur Sprache bringen wird. Und so wird also die Menschheit geteilt werden in zwei Hälften. Solche, die bezeichnet werden als Schafe und solche, die bezeichnet werden als Ziegenböcke. Was ist der Unterschied zwischen Schafen und Ziegenböcken? Es gibt verschiedene Unterschiede. Aber die Ziegen, die sind schlimm, wenn es ums Fressen geht. Die beißen die Grasnarbe ganz unten ab. Die Schafe auch ziemlich, aber die Ziegen sind noch schlimmer. und die können in kürzester Zeit fruchtbares Land in Wüste verwandeln, im Nahen Osten. Ja, also hier sind die Ziegenböcke negativ und die Schafe sind positiv. Und dann wird der Herr eben zu den Schafen sagen, auf der rechten Seite: Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Durstig, ihr habt mich getränkt und so weiter. Und die werden sagen: Aber das haben wir ja nie gemacht. Und dann sagt der Herr: Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das hat prophetisch einen besonderen Zusammenhang. Nicht wahr? Nach der Entrückung wird in Israel eine Erweckung stattfinden. 144.000 kommen zum Glauben. Und die, die in Judäa wohnen, die werden, bevor die Drangsal beginnt, werden die aus Juda fliehen, das haben wir in Matthäus 24 behandelt, werden sie fliehen auf die Berge, dann gehen sie über den Jordan nach Moab, in die Wüste in Jordanien, auf der anderen Seite des Toten Meeres. Nein, Pella, das war im Jahr 68. Das war ein örtlicher, in Ammon. Aber die werden dann nach Moab gehen, nach Jesaja 16. Und dort werden sie versorgt werden 3,5 Jahre. Und da werden Araber, die sich bekehren werden, werden sich um diese Juden kümmern. Und dann wird der Herr sagen: Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war hungrig. Wann haben wir das gemacht? Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Aber natürlich, daraus können wir noch mehr lernen. Das ist nicht abgehakt mit Moab, sondern es ist so, diese Texte haben zum Beispiel in der Kirchengeschichte ganz wesentliche Wirkung gehabt, dass Christen sich um die Ärmsten in der Gesellschaft gekümmert haben und begonnen haben, Altenheime zu gründen. Das haben die Römer nicht gemacht. Spitäler einzurichten und Waisenhäuser einzurichten und auch sich besonders um Aussätzige zu kümmern und so weiter. Das hat eben christliche Nächstenliebe ganz wesentlich eben angespornt, weil man eben sieht, wie wichtig diese Dinge für den Herrn sind. Dass wir also Menschen diese Dinge, Dienste tun können, und der Herr betrachtet das als ein Dienst an sich. Und eben die auf der linken Seite, die wird der Herr dann verurteilen zur ewigen Verdammnis. Und die sagen: Ja, aber wir haben dich ja nie durstig gesehen, nie hungrig. Was ihr eben nicht gemacht habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr auch mir nicht gemacht. Und hier geht es nicht um Werkgerechtigkeit. Also wenn man diese Dinge tut, dann wird man gerettet. Nein, es geht darum, diese Dinge zeigen, dass die auf der rechten Seite sich wirklich bekehrt haben. Und diese Dinge zeigen auch die auf der linken Seite, dass die eben keine wahren Gläubigen sind.
Das ist ja das Ähnliche wie bei Paulus. Paulus hat ja die Christen verfolgt und dann ist ihm ja der Herr erschienen. Und dann hat er ja gesagt: Du verfolgst mich, aber Paulus hat ja nicht den Herrn verfolgt.
Ja, genau. Also Saulus, der die Christen verfolgte, das war eine Verfolgung des Herrn, weil der Herr sich eben mit den Seinen eins macht. Genau. Ja, und jetzt möchte ich aber zum Schluss kommen. Noch Vers 46. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Also die Gläubigen werden ins tausendjährige Reich eingehen. Und die Ungläubigen werden nicht ins tausendjährige Reich kommen. Sie werden sterben, werden in den Hades gehen und nach dem tausendjährigen Reich, nach Offenbarung 20, werden sie schließlich in den Feuersee geworfen. Und es ist so, dass also dieses Gericht hier, das können wir bezeichnen als das Gericht der Lebendigen. Und das müssen wir unterscheiden von dem Gericht in Offenbarung 20. Nach dem tausendjährigen Reich werden alle toten Ungläubigen auferweckt werden und vor dem großen weißen Thron erscheinen und in den Feuersee geworfen werden. Aber dort sind es Tote, hier sind es Lebendige. Darum, vor dem tausendjährigen Reich, nach der großen Drangsal, das Gericht der Lebendigen, nach dem tausendjährigen Reich, das Gericht der Toten. Und danach folgt in Offenbarung 21 der neue Himmel und die neue Erde. Also die Chronologie ist klar. Zuerst das Gericht der Lebendigen vor dem tausendjährigen Reich, das Gericht der Toten nach dem tausendjährigen Reich. Und jetzt verstehen wir auch, nach der Drangsal und der Wiederkunft des Herrn Jesus wird nicht sofort das tausendjährige Reich beginnen, sondern da werden zuerst alle Kriege beruhigt werden bis an das Ende der Erde. Lesen wir in den Psalmen. Und dann wird der Herr alle Völker versammeln und wird dieses Gericht durchführen. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Also es gibt eine richtige Übergangszeit und erst danach beginnt das tausendjährige Reich. Die Ungläubigen werden nicht in das tausendjährige Reich kommen. Also nur Wiedergeborene, so wie der Herr Jesus in Johannes 3 gesagt hat, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, kann man das Reich Gottes nicht sehen. Und er sagt, das Reich Gottes nicht in das Reich Gottes eingehen. Also, beides. Eingehen, sehen ist nicht möglich ohne Wiedergeburt. Und darum werden die hier so verurteilt. Und dann werden nur Gläubige in das Reich eingehen. Und das ist das Reich Gottes Phase C. Ja, aber nur kurz. Wir müssen wirklich zum Schluss kommen. Gut. Nächstes Mal.
Ja,
gut, ja. Super. Danke. Ja, aber ich hoffe, so ist es klar geworden. Und ich glaube, es war wichtig, eben, dass man nicht nur ein Gleichnis anschaut, sondern die zwei Gleichnisse und dann hier das Gericht der Lebendigen. Das gibt so die Übersicht, das Panorama.